Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro. Schön, dass ihr dabei seid. Wann habt ihr euch das letzte Mal politisch eingebracht? 2017 vielleicht? Bei der Bundestagswahl mit euren beiden Kreuzen? Ganz, ganz stark. Aber da geht noch mehr, sagt Marc Wallenfels, Gründer des Sozialunternehmens bürgerpolitik.org. Er will nämlich erreichen, dass wir in Deutschland genauso engagiert über Politik diskutieren wie vor kurzem die Franzosen oder auch die Irinnen und Iren. Wie das gehen kann, dafür entwickelt Katharina Liesenberg zurzeit einen Plan. Sie studiert in Frankfurt Politik und hat da die Initiative Mehr als Wählen mitgegründet. Was hat euch denn dazu bewegt, diese Initiative zu gründen und damit dann auch den Demokratiekonvent zu organisieren?
Ich glaube, das sind mehrere Punkte. Was uns am wichtigsten ist, dass wir unterschiedliche Menschen miteinander ins Gespräch bringen wollen. Also wir glauben, dass das Echokammer, Filterblasenproblem, was immer so benannt wird, also dass man sich nur noch in seinem eigenen Raum aufhält, immer schlimmer wird und wir deswegen unterschiedliche Menschen ins Gespräch bringen wollen, damit man so ein bisschen über den eigenen Tellerrand rausschaut, ein bisschen reflektieren lernt. Und dann zweitens glaube ich, dass es ein bisschen mehr Informationsaustausch und Informationszugabe auch braucht, damit man politisch entscheiden kann. Und deswegen ist so ein Demokratiekonvent ein ganz gutes Mittel, wo man die beiden Punkte zusammenbringt.
Da habt ihr ja Bewohner der Stadt Frankfurt am Main, muss man dazu sagen, eingeladen. Und das wurde per Los entschieden, wer da eine Einladung bekommt. Warum denn per Los?
Genau, das Losverfahren garantiert genau das, was ich eben meinte, dass quasi es jeden treffen kann. Also, dass du und ich ausgelost werden.
Natürlich.
Ja, es gibt viel zu gewinnen, nämlich Demokratie.
Ja.
Dass du und ich eingeladen werden können, aber auch die Rentnerin um die Ecke und der, weiß ich nicht, Investmentbanker aus dem Commerzbankenturm in Frankfurt. Und das kann man nur über Losverfahren schaffen, dass man auch Menschen anspricht, die sich vielleicht sonst nicht für Politik interessieren.
Okay, und für alle Datenpaniker, für alle Datenschützer, woher habt ihr die Daten der Menschen gehabt?
Das ist nach Paragraph 46 Bundesmeldegesetz rechtens, weil man das ja öffentlich begründen kann. Also da liegt ein öffentliches Interesse vor. Man greift auch nur auf die allerwichtigsten Daten zu und der Zugang, den verliert man danach auch.
Also
wieder.
Ihr habt ins Melderegister geschaut.
Genau.
Und da habt ihr einfach mal wie ins Telefonbuch einfach mal mit dem Finger irgendwo hingetippt oder war das...
Naja, man muss das schon noch ein bisschen modifizieren. Das sind krassere Prozesse, aber das ist im Zweifelsfall was passiert. Ja.
Also schon ein kleiner Aufwand, den man da irgendwie betreiben muss, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Wie hat er sich gelohnt? Wie divers war die Zusammensetzung?
Ich würde schon sagen divers. Wir hatten eine Altersspanne von 19 bis 78, wenn ich es recht erinnere. Mhm. Also ist ja schon ordentlich. Das Mann-Frau-Verhältnis war auch fast 50-50. Und es waren... Ich glaube, es waren 16, ich weiß nicht, vielleicht 17 verschiedene Stadtteile vor Ort.
Mhm.
Und wir haben zusätzlich noch, um sicherzustellen, dass wirklich auch Menschen dabei sind, die vielleicht sonst an sowas nicht teilnehmen, unterrepräsentierte Gruppen angesprochen. Also sind nochmal extra in Verbände und Vereine gegangen, die mit Menschen zusammenarbeiten, die vielleicht sonst nicht so einen einfachen Zugang zur Politik haben. Und dadurch war es dann am Ende schon eine diverse Gruppe.
Und worüber haben diese diversen Gruppen am Ende dann gesprochen?
Die haben sich über bessere Bürgerinnenbeteiligung in Frankfurt tatsächlich ausgetauscht. Mhm. Also da es jetzt der erste Konvent war, wollten wir ein Thema nehmen, wo auch tatsächlich es wieder genau um das Thema geht. Also erstmal zu überlegen, okay, wie wollen Menschen sich eigentlich beteiligen? Wie wollen Frankfurterinnen und Frankfurter ihre Stadt gestalten und da am demokratischen Leben teilhaben?
Und was war so das brennende Thema? Weil ich meine, Bürgerbeteiligung als abstraktes Thema ist ja eher was für Verwaltungswissenschaftlerinnen möglicherweise, natürlich für alle, aber sozusagen in der Ausführung am Ende dann jetzt nicht für alle so wahnsinnig spannend. Aber die konkreten Themen, worum ging es?
Konkret wurde zum Beispiel eine Art fahrendes Wohnzimmer vorgeschlagen, also ein Austauschort, wo Bürgerinnen und Politikerinnen besser aufeinandertreffen können, also wo der Austausch direkter wird. Es gibt eine Online-Beteiligungsplattform, Frankfurt fragt mich, die ist wahnsinnig schlecht aufbereitet. Es ging ja so viel darum, auch das irgendwie ein bisschen nutzbarer zu machen. Also einfach tatsächlich Verwaltungsstrukturen, Politikstrukturen näher an Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Eine Forderung war auch...
Ja.
Geloste Gremien jetzt zu institutionalisieren.
Also ich habe tatsächlich so Meta-Gespräche geführt, so wie in einem Politik-Seminar irgendwie. Wie kann man die Bürger technisch einbinden?
Ja, schon. Also ich würde sagen, klar, es ist ein Metathema, aber man kann es ja ganz gut runterbrechen. Wir hatten am ersten Tag irgendwie 15, glaube ich, verschiedene Initiativen aus Frankfurt und ganz Deutschland da, die vorgestellt haben, wie sie sowas konkret machen. Mhm. Also es gibt den Frankfurter Mietentscheid, wo über sozialen Wohnungsbau viel gesprochen wird. Es gibt den Frankfurter Radentscheid, der sich einsetzt dafür, dass eben ja, Fahrradfahren in Frankfurt leichter wird, dass es nicht mehr so autodominiert ist. Und solche Initiativen haben wir vorgestellt, um auch zu zeigen, okay, wie kann Bürgerinnenbeteiligung ganz aktiv funktionieren.
Okay, also noch nicht in die konkreten Themen wirklich reingegangen, was die Leute sich wünschen, weil das ist ja das, was man denkt, dass ne, die haben irgendwas auf dem Herzen, keine Ahnung. Fahrrad ist ein großes Thema gerade, auch in Berlin kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf zurück. Aber ihr habt euch erstmal Gedanken gemacht über die Strukturen, wie die Leute da nicht nur an den Wahltagen ihr Kreuz machen, sondern auch dazwischen. Darum geht's euch.
Genau. Und jetzt für die kommenden Konvente wollen wir konkrete Themen behandeln. Da haben uns die Teilnehmenden auch einige Themen gesagt, die ihnen unter den Nägeln brennen. Und das sind vor allem Bildungs- und Wohnungsthemen.
Du hast jetzt eine Auszeit genommen vom Studium. Ist es das wert?
Ich denke schon, weil ich auch viel Praktisches natürlich lerne für die Uni. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin. Es ist spannend, das mal rückzukoppeln. Und mir ist es einfach irgendwie wichtig, dass diese Themen behandelt werden. Und ich kann mein Studium nur früh genug abschließen.
Und du schreibst du deine Masterarbeit auch darüber? Wäre ja naheliegend.
Genau, also ein bisschen was Ähnliches. Ich studiere ja politische Theorie, was also einen sehr philosophischen Ansatz hat, aber es wird um Repräsentationstheorien gehen. Es ist schon ähnlich.
Ja. Es ist ähnlich. Was sind denn die größten Hürden, das, was ihr da in Frankfurt gemacht habt, auf ganz Deutschland auszudehnen?
Das sind einige leider oder auch glücklicherweise ja vielleicht. Natürlich ist es viel, viel schwieriger, Parlamentarier oder auch andere politische EntscheidungsträgerInnen, die davon betroffen sind, von dem Konzept zu überzeugen. Also es gibt einen ganz anderen Machtanspruch tatsächlich von Seiten der Machthabenden. Das ist super spannend einerseits, jetzt irgendwie hier richtig einzusteigen, politisches Berlin, ne? Wie laufen die Prozesse? Andererseits ist es sehr, sehr langsam, wie die Mühlen mahlen.
Wie gehst du denn davor? Also Klinkenputzen, Lobbyarbeit so klassisch oder?
Ja, im besten Sinne. Lobbyarbeit ist immer so ein verschriener Begriff. Es gibt viele Möglichkeiten und irgendwann kennt man ja noch Leute so ein bisschen. Kommende Woche bin ich im Innenausschuss. Ich denke, sowas ist auch, das hätte ich vor einem Jahr noch, oder da hätte ich vor einem Jahr einfach die Kontakte oder überhaupt die Sichtbarkeit noch nicht gehabt. Aber dann auch viel auf Veranstaltungen zu gehen, wo man weiß, darum geht's und dann kommt man mit anderen Leuten ins Gespräch. Es gibt super viele Initiativen in ganz Deutschland, die ähnliche Projekte verfolgen. Also das wird langsam schon so ein, ja, wie so ein zivilgesellschaftliches Momentum im Idealfall. Und dadurch wird natürlich, also es bedingt sich gegenseitig, die Medien werden darauf aufmerksam. Es gibt hier Grand Debatte, es gibt auch von außen viel, was irgendwie passiert. Und es wird langsam so ein bisschen größer.
Was glaubst du, wäre ein Thema oder vielleicht die ein, zwei wichtigen Themen, die auf nationaler Ebene da diskutiert werden könnten?
Oh, ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, weil für so ein Pilotprojekt ist, glaube ich, ein schwieriger Spagat ist dazwischen zu sagen, okay, einerseits muss man ein Thema nehmen, was passt für Bürgerinnen und Bürger. Andererseits sollte es auch ein Thema sein, was Politikerinnen zeigt, dass es ein cooles Format ist. Mhm. Also man sollte jetzt nicht irgendwie den Rahmen sprengen und sagen, hey, wir nehmen euch eure Entscheidungsfindung weg, was eine sehr starke Befürchtung bei den meisten ist. Was viel diskutiert worden ist, ich habe super viele Gespräche darüber geführt.
Lass mich raten, Pflege?
Ja, Digitalisierung, also sämtlicher Umgang mit KI, künstliche Intelligenz. Genau. Dann so Themen, die ethischer Natur sind, also um ein bisschen zu polarisieren zwischen den Teilnehmenden. Das wäre dann Abtreibung. Organspende, genau, Abtreibung wäre auch super spannend. Sterbehilfe, also aktive Sterbehilfe. Und dann, was ja, glaube ich, am meisten oder was häufig sofort genannt wird, einfach weil es so eine Bedeutung zurzeit hat in der Debatte, sind so Themen wie Migrationspolitik, wo ich dann sofort wieder so bin, naja, da sind die Entscheidungsebenen halt völlig falsch. Ne? Das ist ein Thema, was auf europäischer Ebene eigentlich betrachtet werden müsste.
Und das wäre ein Level zu viel.
Ja.
Für euch.
Also es gibt Initiativen für Bürgerentscheide auf EU-Ebene. Und da gibt es auch einige Bewegungen. Ich glaube, das wird jetzt durch die Europawahl auch noch stärker, aber ich bin gerade so, da ist der Aufwand so immens, das können wir, glaube ich, als jetzt erstmal kleiner zivilgesellschaftliche Initiative nicht leisten.
Was sind die Kanäle, die ihr vor allem benutzt für eure Arbeit?
Wie meinst du?
Also, na, wie kommuniziert ihr mit den Menschen? Also geht ihr vor allem irgendwie dahin, wo die Menschen sind im Netz, oder geht ihr tatsächlich raus, wie die Parteien das ja immer noch klassischerweise im Wahlkampf machen und verteilt an unter Sonnenschirm irgendwelche Rosen?
Beides so ein bisschen vielleicht. Also natürlich sind wir in den sozialen Medien aktiv und haben irgendwie eine Internetpräsenz. Aber genau der Ansatz, also das tatsächlich mit Menschen zu reden, das ist uns super wichtig und so machen wir das auch. Wir haben so mehrere Veranstaltungsformate unterschiedlicher Skalierung. Einerseits, das nennen wir Es geht los, herausfordern, wo Leute uns einfach in ihr Wohnzimmer oder in ihre Firma einladen können, wir das Konzept kurz vorstellen in 20 Minuten und uns dann auf kritische Fragen einlassen. Und dann ein bisschen größer, so ein Tagesworkshop, das heißt Experiment Dialogdemokratie, wo wir das Ganze tatsächlich so ein bisschen nachahmen. Also wir können das Losverfahren natürlich nicht nachahmen, aber wodurch so ein Demokratiekonvent, so ein Bürgerrat sich auch auszeichnet, ist ja, dass die Kleingruppen moderiert werden und dass es Informationen von außen herangereicht werden. Und das können wir simulieren. Mhm. Und das machen wir dann in so eintägigen Workshops. Und das machen wir auch deutschlandweit.
Brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Politikerinnen und Politiker?
Ja, weil noch, oder in meiner Vision, arbeiten Bürgerräte nur als empfehlende oder ergänzende Gremien. Und es ist schon okay, dass wir ein Parlament haben, es entscheidet.
Katharina Liesenberg, im besten Sinne Bürgerin, die sich um das Gemeinwohl sorgt. Sie versucht uns alle davon zu überzeugen, dass wir nicht nur wählen gehen, sondern auch zwischen den Wahlterminen politisch Einfluss nehmen. Zum Beispiel durch sogenannte Demokratiekonvente. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Le Grand Débat. Die große Debatte in Frankreich geht heute zu Ende. Grob gesagt hat da Präsident Emmanuel Macron mit seinen Bürgern gesprochen, eben im großen Stil, Le Grand Débat. Und zwar über alles und das schon seit ein paar Monaten. Hintergrund und auch Anstoß für diese große Debatte waren unter anderem die Proteste der Gelbwesten, der Menschen, die ihre Unzufriedenheit auf die Straße getragen haben und dabei immer gelbe Warnwesten getragen haben. In Irland gab es vor 7 Jahren eine heftige Wirtschaftskrise, da konnten die Leute ihre Kredite nicht mehr bedienen. Die Gesellschaft war einigermaßen gespalten und auch da musste sich die Politik was überlegen und hat Bürgergremien eingeführt. Gruppen von Leuten haben ohne Politiker sich an Wochenenden getroffen und beraten, zum Beispiel zu drängenden Themen wie der Homo-Ehe, die ja dann in Irland auch gekommen ist. Mareike Wallenfels sagt, sowas brauchen wir in Deutschland auch. Deswegen hat er vor einem guten Jahr das Sozialunternehmen bürgerpolitik.org gegründet und jetzt ist er im Studio. Hi Marek.
Hallo, grüß euch.
Was ist denn unsere Krise, auf die wir mit mehr Bürgerbeteiligung antworten sollten?
Ich finde es ja erstmal gut, dass wir in Deutschland aus meiner Sicht keine politische Krise haben. Es gibt viele Probleme, es gibt viele Themen. Das ist erstmal die gute Nachricht. Aber das, was eigentlich zentral ist, ist einfach der Punkt, dass wir schon so eine Entfremdung von Bürgerinnen und Politik spüren. Das ist auch messbar. Mehr als 50% der Bevölkerung fühlt sich nicht mehr von den Parteien vertreten. Und das ist halt ein Warnsignal zumindest.
Und wie sollte dann bei uns sowas aussehen, sowas Le Grand Débat-mäßiges? Tourt Merkel dann durchs Land und beziehungsweise ihre Nachfolgerin, ihr Nachfolger?
Ja, die Politiker touren ja auch. Das ist ja auch erstmal eine gute Sache und das ist ja auch erstmal ein erster Schritt. Zentral ist aber, ist es wirklich ein Dialog? Ne? Oder ist es, wie ich es immer nenne, ein Frage-Antwort-Spiel, was dann fortgesetzt wird? Und ich denke, ein Dialog ist etwas mehr. Ein Dialog heißt Frage, Antwort, gemeinsam konstruktiv an den Themen arbeiten. Und eben gerade auch die 50% der Menschen, die derzeit, wie gesagt, sich nicht beteiligen, aber hochpolitisch sind, auch in Ehrenämtern unterwegs sind, dass diese Menschen tatsächlich gehört werden und respektvoll in einen Dialog eingebunden werden.
Wäre das irische Modell ein Vorbild, wo man sich ohne Politikerinnen und Politiker getroffen hat, um zu diskutieren?
Ja, die Iren haben ja eine Lernerfahrung gehabt. Die haben im ersten Schritt tatsächlich sich erstmal mit den Politikern getroffen und tatsächlich hochkonfliktive Themen besprochen, haben dann aber im zweiten Schritt gemerkt, naja, wenn es so ein Gremium, die Citizens Assembly, der Profilierung von einzelnen Personen nur dient, dann ist es vielleicht besser, sie auszuschließen. Man sollte da jetzt tatsächlich nicht kategorisch das eine oder andere ausschließen. Wichtig wäre es ja auch erstmal zu gucken, ist vielleicht eine Bürgerversammlung oder eine Bürgerarena oder ein Bürgerrat, wie auch immer man das nennen möchte, nicht sogar eine Möglichkeit, den Parlamentarismus zu stärken. Mhm. Denn man muss ja auch sagen, viele Parlamentarier haben ja vielleicht gar nicht mehr so viel Entscheidungsmacht, wie viele Menschen eigentlich denken.
Und haben vielleicht auch einfach riesig große Wahlkreise, wo sie sowieso gar nicht hinkommen und die Leute hören, die sie hören sollten, beziehungsweise auch vertreten sollten irgendwie, ne?
Ja, mit vielen Politikern, mit denen wir reden, und wir haben mit weit über 100 Menschen aus dem politischen Raum im letzten Jahr gesprochen und interessanterweise auch wenig Gegenwind bekommen für die Idee, die finden das gut. Natürlich kommt häufig der Satz, ich führe doch fast täglich Bürgergespräche, und das ist absolut richtig und das ist auch lobenswert. Die Frage ist nur, wo wird gemeinsam um bundespolitische Themen gerungen? Also nicht nur im Bierzelt miteinander gesprochen, was gut ist, sondern wie wird tatsächlich geguckt, welche Lösungen können wir anbieten?
Die Frage, die aber noch im Raum steht dabei, wenn man das Ganze öffnet, das ganze Prozedere ein bisschen, naja, raus aus den bislang bekannten Zirkeln hinausträgt, wie kriegt man die Menschen, die an den Rändern sind, auch mit rein? In Frankreich hat man jetzt gemerkt, die Radikalsten beteiligen sich nicht an dieser Diskussion. Wie glaubst du, könnte man das schaffen?
Naja, also das Losverfahren ist ja zumindest erstmal ein gutes Verfahren, aber es ist ja erstmal nur eine reine Technik, sondern zentral ist ja, wenn man nicht nur sagt, die 100 Menschen, die repräsentativ ausgewählt werden, diskutieren an mehreren Wochenenden an einem heiklen Thema, sondern dass man eben gerade guckt, dass man eine große gesellschaftspolitische Debatte führt, dann kann das einfach nur gehen, indem man auf die Leute aktiv zugeht, ne? Über die Vereine, über die organisierten Interessen, einfach guckt, dass man es halt öffnet und eben gerade nicht das nur an die Leute ranspricht, sondern sie aktiv mit ihren Problemen akzeptiert.
Wie schafft man das dann, das Ganze in politische Handlungsanweisungen zu übersetzen? Also
nee, das ist ja schon mal genau die zentrale Frage. Also wichtig ist, dass man nicht wieder einen weiteren strahlenden Bericht macht, wie es die Wirtschaftsweisen machen, der dann irgendwie nett übergeben wird und dann war es das einfach. Das darf hier gerade nicht passieren, sondern man kann sich ja zum Beispiel orientieren an Erfahrungen aus dem föderalen Kanada, wo tatsächlich ein impliziter Vertrag von öffentlichen Auftraggebern aus dem Parlament zum Beispiel gegeben wird, in dem gesagt wird, wir werden, wenn ihr beratet, wie auch immer die Ergebnisse sind, uns ernsthaft damit befassen. Dann hätte man schon ein bisschen mehr als einen glänzenden Bericht, sondern man hätte tatsächlich so etwas wie eine Entscheidungsvorlage.
Marek Wallenfels ist bei mir Gründer von bürgerpolitik.org, einem Sozialunternehmen, das ganz grob gesagt Menschen zum Einmischen animieren will, richtig?
Das trifft es eigentlich ganz gut. Wir sagen halt immer noch, Einmischen ist das eine Thema. Wir sagen halt, es geht einfach um eine neue Definition von Politikerklärung und Willensbildung.
Mhm. Und diese Formate, wo jetzt Menschen miteinander ins Gespräch über Politik kommen, wie bei Deutschland spricht, ist das so ein Format, was ihr unterstützt, was ihr gut findet?
Ja, ich finde es toll. Ich meine, vor 4-5 Jahren hätte das keiner gemacht. Und ich meine, wenn wir mit den Journalisten reden, die Süddeutsche Zeitung hat ja diese tolle Werkstatt Demokratie ja auch auf den Weg gebracht, weil sie einfach merken, nur über Dinge zu berichten, reicht vielleicht nicht mehr, sondern muss punktuell eben gerade auch gucken, dass man Leute ins Gespräch bringt. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr stark, sehr, sehr löblich. Zum Schluss muss man halt immer noch mal gucken, ist es halt eine erweiterte Blase?
Das wollte ich gerade noch fragen.
Oder ist es halt so, dass man tatsächlich die Leute, die man ja gerade irgendwie deradikalisieren möchte, zurückbringt in die Mitte der Gesellschaft? Kriegt man die adressiert? Und das ist mir genauso wichtig, und das ist vielleicht auch ein erster Schritt, was die Kollegen von Zeit Online da gemacht haben, dass sie sagen, wir möchten erstmal die Diskussions- und Debattenkultur stärken. Und das ist für mich einfach ein ganz, ganz toller Aufschlag gewesen.
Okay, ein Aufschlag, aber auch mit der Gefahr, dass es eine Blase bleibt, dass es möglicherweise nur Selbstzweck ist.
Nee, es gibt ja so bei Interviews auch den Abbinder, der immer heißt, schön, dass wir drüber geredet haben. Ich meine, das ist eben gerade der Punkt, und man muss gucken, dass man da nicht irgendwie in so eine zynische Richtung läuft. Das kann ja, wie gesagt, nur der erste Schritt sein. Und das, wenn man es so versteht und dann überlegt, was machen wir als nächstes, dann ist es gut. Wichtig ist, dass man eben gerade Politik eben gerade auch antreibt, dass man versteht, wir sind ein Gemeinwesen und jeder Bürger, jeder von den 15 Millionen Ehrenamtlern zum Beispiel, der ist durchaus in der Lage, sich zu fast jedem Thema in diesem Land eine Meinung zu bilden.
Klar, eine Meinung hat jeder immer irgendwie, wie schnell. Die Frage ist aber, wie das dann ja am Ende in konkrete Anweisungen kann man ja schlecht geben, aber sozusagen Empfehlungen möglicherweise formuliert. Immerhin, der Bundespräsident war da in dem einen Fall Schirmherr. Aber wie schafft man das denn dann, das einzuschleusen in die jetzt existierenden Kanäle?
Ja, das Format irgendwie war, was wir, glaube ich, am besten finden. Da haben wir uns, wie gesagt, aus einzelnen Formaten auch aus verschiedenen Ländern inspirieren lassen, ist zu sagen, wir müssen uns einfach Zeit nehmen. Ja, wir müssen uns tatsächlich in dem Fall vielleicht 5 Wochenende Zeit nehmen und auch wirklich nur an einem Thema arbeiten. Und idealerweise, wir nennen es auch wissenschaftsbasierte Bürgerbeteiligung, Wissenschaftler reinnehmen, die immer wieder gucken, dass man sich weiterentwickelt, einen Schritt weitergeht, dass das Thema auch definiert wird, dass man guckt, dass man tatsächlich auch definiert, wo lohnt es sich auch weiter dran zu arbeiten. Also jetzt, dass das Thema auch nicht zu groß wird. Hm. Das ist, glaube ich, dann die Kunst des Ganzen. Und wie gesagt, die Iren haben es gezeigt, die Kanadier haben es gezeigt, die Isländer haben es punktuell gezeigt. Und das daran orientieren
wir uns. Und jetzt ist Deutschland reif.
Ich denke, Deutschland ist tatsächlich reif. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen größenwahnsinnig zu sagen. Aber ich denke immer, nehmen wir einfach mal an, es kostet einen Batzen Geld. Aber es, wenn man stattdessen überlegt, wie viel eine Plakatkampagne für ein Ministerium kostet, die eigentlich ja nur an die Leute ranredet und sie versucht zu überzeugen, ja, dann lohnt es sich auf alle Fälle, dass diese Leute das machen. Und idealerweise machen diese Menschen das ja auch als Dienst, mhm, als freiwillig, ohne Bezahlung.
Ihr mit eurer Bürgerpolitik.org, mit eurem Sozialunternehmen, ihr seid ja ein Unternehmen, steckt ja schon in dem Wort drinne. Wie kann man denn mit dieser Art Politik Geld verdienen? Oder wollt ihr gar nicht Geld damit verdienen?
Naja, wir definieren uns ja tatsächlich als politische Sozialunternehmer. Und ich bin es ja nicht alleine, sondern es ist eine ganze Gruppe von Menschen, denen es ja auch wirklich ganz gut geht in diesem Land. Und das Wichtigste ist erstmal, dass wir definieren, es gibt erstens ein soziales Problem, was es zu lösen gilt. Und das kann man mit einem Produkt, deswegen auch Unternehmen, lösen. Und das ist es eben gerade, was wir tatsächlich etablieren wollen.
Aber es gibt ja keinen Preis, keiner kauft das.
Nee, es ist erstmal ein fertiges Produkt und zum Schluss muss jemand Geld auf den Tisch legen. Das können Leute wie ich und du sein, du kannst eine Kampagne machen. Und natürlich ist die Idee zu sagen, zum gewissen Grade muss da irgendwie Geld kommen, um so etwas zu organisieren. Wie gesagt, wenn du es halt in Verbindung setzt mit einer Plakatkampagne, glaube ich, kriegst du es vergleichsweise günstig mit einem deutlich höheren Mehrwert.
Marc Wallenfels von bürgerpolitik.org möchte euch Politik verkaufen, möchte sich für mehr Bürgerbeteiligung engagieren, auch jenseits von Wahltermin. Schönen Dank, dass du im Studio warst. Hi, hier ist nochmal Dominik. Schön, dass ihr zugehört habt beim Ab21 Podcast. Sagt uns doch mal, was hat euch gefallen, was hat euch vielleicht nicht gefallen, wen sollten wir mal einladen, bei wem sollten wir es mal probieren. Schreibt uns eine Mail, mail@deutschlandfunknova.de, Stichwort Ab21. Wir freuen uns über jede Regung von euch.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Vaterstetten. Die Volksmusiker Marianne und Michael Hartl sorgen sich um die Zukunft des Dialekts und fordern ein Schulfach dafür. Einmal in der Woche eine Stunde Dialekt, eine Stunde Sport und eine Stunde Singen. Das sind die drei wichtigsten Dinge, sagte Michael Hartl, der am 18. März 70 Jahre alt wird. Zu Hause sprechen die beiden bayerisch. Ihre eigenen Söhne könnten zwar noch bayerisch sprechen, die drei Enkel aber schon nicht mehr. Wir sorgen uns wirklich, dass der Dialekt ausstirbt, sagte Marianne Hartl. Als Traumpaar der Volksmusik stehen die Hartls seit 45 Jahren gemeinsam auf der Bühne und singen im Dialekt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.